Gemeinde Hoffnung der Welt, zum Abschluss von Hoffnungsfest soll der Blick auf die Gemeinde gerichtet werden. Gemeinde Hoffnung der Welt. Das Thema Hoffnung zog sich ja durch die Abende hindurch von Hoffnungsfest, deswegen auch Hoffnungsfest, und Michael hat die einzelnen Themen ja schon benannt. Im Grund lief aber alles immer auf diese eine Hoffnung hinaus, nämlich auf Jesus Christus. Weil er lebt, haben wir wirklich Hoffnung. Weil er Macht hat, Dinge zu verändern, haben wir Hoffnung. Eine Aussage hat mich auch begeistert, das war gleich am ersten Abend. Weil wir Hoffnung haben, brauchen wir uns nicht mit Situationen abfinden, mit Gegebenheiten. Weil wir Hoffnung haben, muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Das war die Geschichte von dem blinden Bettler am Ortseingang von Jericho. Und diese Geschichte hat gezeigt, es ist eben nicht so, dass man sagt, na, das ist halt der Blinde. Der ist halt blind und er wird immer blind bleiben. Das ist so. Und das gilt auch für unsere Situationen. Weil wir durch Jesus Hoffnung haben, müssen Umstände nicht so bleiben, wie sie sind. Und deswegen gilt es eben nicht so, na, der ist halt so oder das ist halt so, kann man nichts machen. Oder ich bin halt so, da kann ich auch nicht raus. Jesus hat den Blinden gefragt, was willst du, was soll ich für dich tun, als dieser Blinde zu Jesus kam? Genauso fragt er auch dich, wenn du zu Jesus kommst, was willst du, was soll ich für dich tun? Wir haben Hoffnung. Und die Gäste der Abende und auch die beiden Redner, Miham Kim Rauchholz und Jasse Erik, die haben von ihren persönlichen Erfahrungen mit Jesus erzählt. Und das waren alles Geschichten voller Hoffnung, wo sich in teils dramatischen Situationen wirklich Dinge verändert haben, weil Jesus lebt. Heute im Gemeindegottesdienst will Hoffnungsfest den Blick auf die Gemeinde richten. So hat uns Bo Christ dieses Thema empfohlen, dass wir das Thema aufnehmen. Gemeinde, Hoffnung der Welt. Kann man das so sagen? Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt? Ist das nicht doch ein bisschen vermessen? Denken wir da nicht doch ein bisschen zu groß von uns, Gemeinde, Hoffnung der Welt? Diese Aussage kommt ursprünglich von Bill Heibels, Pastor aus Chicago, Pastor der Willow Creek Gemeinde. Und der hat einmal gesagt, die Ortsgemeinde ist die größte Hoffnung der Welt. Gut, das mag aus Sicht von Willow Creek vielleicht gehen, die haben wirklich weltweit Ausstrahlung mit ihrer Gemeinde, das ist ja auch eine Mega-Church. Aber ist es nicht etwas vermessen für uns zu sagen, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt? Die Ortsgemeinde hier in Heuchelheim ist die Hoffnung der Welt? Die Gemeinde kann doch nicht retten. Und Rettung und Heil gibt es doch nicht durch die Gemeinde, sondern allein durch Christus. Ja, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Gott hat die Welt geliebt und Jesus in diese Welt geschickt und für uns gegeben, damit die verlorene Welt gerettet werden kann. Mit Jesus ist Hoffnung in die Welt gekommen. Und wer an Jesus glaubt, der wird gerettet. Der geht nicht verloren in Zeit und Ewigkeit. Und Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde und ich bin immer bei euch. Und das ist unsere Hoffnung. Mit dieser Hoffnung können wir rechnen. Mit seiner Macht, mit seiner unendlichen Macht und seinen unendlichen Möglichkeiten und mit seiner Gegenwart. Und Jesus wird wiederkommen, das ist unsere Hoffnung. Er wird eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Jesus ist die Hoffnung der Welt, das ist so. Aber Jesus ist auch die Gemeinde. Jesus ist die Gemeinde. Im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 12 vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Körper. Und da schreibt er, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Und damit meint er die Gemeinde. Damit sagt Paulus, Gemeinde ist der Leib, der Körper von Jesus. Und in Vers 27 bringt er es dann noch genauer auf den Punkt und sagt, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Wir, die Gemeinde, sind der Leib von Christus. Und jeder Einzelne von uns ist ein Teil seines Körpers. Gemeinsam bilden wir den Leib Jesu. Und damit ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt, weil die Gemeinde Jesus ist. Jesus ist sozusagen durch die Gemeinde in dieser Welt präsent. Die Gemeinde ist sozusagen der sichtbare Körper von Jesus in dieser Welt. Wir wissen ja, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters, so sagen wir es im Glaubensbekenntnis, und er regiert dort die Welt, für uns unsichtbar. Und sichtbar ist er dann durch die Gemeinde, durch uns in dieser Welt. Er wirkt durch seinen Körper in dieser Welt und das sind wir. Die Gemeinde ist also der sichtbare, erlebbare Körper von Jesus Christus. Und jeder Einzelne und jede Einzelne ist ein Teil von Christus. Keiner von uns alleine repräsentiert Christus. In jedem von uns ist Jesus zu 100%. Das steht in der Bibel. Wenn wir ihn aufnehmen, ist er in uns, Christus in uns, sagt Paulus. Der ist zu 100% in uns. Aber keiner von uns alleine kann Christus vollkommen repräsentieren. Dazu sind wir viel zu begrenzt und zu klein. Nur gemeinsam repräsentieren wir die Fülle, den ganzen Körper, durch die vielfältigen Gaben, die er uns gegeben hat, durch die vielfältigen Wirkungsweisen. Jesus wirkt da sehr vielfältig und das kann nicht ein Mensch alleine abdecken, sondern gemeinsam, indem alle ihre Gaben einbringen, dadurch wirkt Christus durch seine Gemeinde. Und so sind wir gemeinsam als Gemeinde Hoffnung der Welt. Wir, die evangelische Gemeinschaft hier in Heuchelheim, nein, natürlich nicht wir alleine. Die Ortsgemeinde, das sind ja nicht nur wir, sondern das sind alle Christen hier am Ort, auch die katholische, die evangelische Kirche und wir zusammen bilden die Ortsgemeinde Jesu hier am Ort. Und wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen und leben, dann sind wir auch in Heuchelheim hier die Hoffnung der Welt, zumindest in diesem kleinen Rahmen dieser Region. Pastor Greg Röschel aus Houston hat es mal so auf den Punkt gebracht. Die Gemeinde existiert nicht für uns, sondern wir sind Gemeinde und existieren für eine verlorene Welt. Das ist eine starke Aussage. Die Gemeinde existiert nicht für uns, sondern wir sind Gemeinde und existieren für eine verlorene Welt. Achtet mal auf euren Sprachgebrauch, wie ihr von der Gemeinde sprecht. Die Gemeinde, die Gemeinschaft, dann ist schon eine gewisse Distanz da. Was bringt diese Gemeinschaft mir? Falsch. Du bist Gemeinde, sprichst von dir. Wenn du über die Gemeinde schlecht redest, dann sprichst du schlecht von dir. Du bist Gemeinde, so schaut es nämlich aus. Und Gemeinde ist eben nicht Dienstleister, der irgendwann Leistung erbringen muss für die Bedürfnisse der Gläubigen. Wir können daher keine Ansprüche an die Gemeinde richten. Was soll die Gemeinde für mich tun? Sondern ich bin Gemeinde, du bist Gemeinde. Gemeinde ist also nicht dazu da, die Bedürfnisse der Gläubigen zu befriedigen, sondern, wie es hier heißt, wie er es gesagt hat, wir existieren für eine verlorene Welt. Wir sind wie Christus in diese verlorene Welt gesandt. Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, sende ich euch. Wir sind in eine verlorene Welt gesandt. Und Jesus Christus will durch uns in diese Gesellschaft hineinwirken. Und das wird uns gut tun. Das ist kein Opfer. Das ist kein Verzicht, sondern dadurch werden wir die Kraft der Gemeinde erst richtig erleben. Wenn wir uns gemeinsam mit unseren Gaben einbringen, jede und jeder mit seinen Gaben, die er von Gott bekommen hat, dann werden wir Einheit erleben, schreibt die Bibel. Indem wir unsere Gaben einbringen, werden wir Einheit erleben und wir werden die Kraft des Geistes und wir werden die Kraft von Jesus und werden die Kraft von Gemeinde erleben. Einheit ist also nicht Kuschelchristentum, wo man aufeinander hockt und sich vielleicht noch den geistlichen Puls fühlt und vielleicht noch bemitleidet und bejammert, sondern Einheit ist, wenn wir hingehen, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, dann kann er durch uns in die Gesellschaft wirken. Und das wird uns stark machen. Wir werden seine starke Kraft erleben. Wir sind seine Arme und seine Beine, seine Augen, seine Ohren. Wir sind seine Hände. Jeder von uns ist ein Teil seines Körpers. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, werden wir das erleben, wenn wir uns einbringen in diesen Leib. Wenn wir passiv bleiben, werden wir nichts von dieser Kraft spüren. Aber wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, wenn wir auf seine Stimme hören, wenn wir bereit sind, uns von ihm leiten zu lassen, dann wird er durch uns wirken. durch unsere Worte, durch unsere Taten. Wenn wir Menschen im Namen Jesu Gutes tun, einfach nur mal Gutes tun als Christen, dann wird er durch uns wirken zu den Menschen. Wenn wir seine Liebe in Worten und in Taten weitergeben, wenn wir für Menschen beten, wenn wir sie segnen, wenn wir von unserer Hoffnung reden, dann wirkt Christus in diese verlorene Welt. Und das ist mein Gebet, was ich immer öfter bete, dass ich sage, Jesus, wirke du durch mich. Ich wünsche mir, dass die Menschen, denen ich begegne, etwas von dir spüren. Wenn ich zu ihnen rede, dass du redest. Wenn ich handle, dass du wirkst und handelst. Es ist so, Jesus begegnet den Menschen durch seine Gemeinde. In Apostelgeschichte 2 wird das Gemeindeleben der ersten Christen beschrieben und auch da wird deutlich, dass Gemeinde ein Ort der Hoffnung ist. Da heißt es, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Hier wird deutlich, Gemeinde ist Familie. Gemeinde ist ein Ort der Hoffnung, weil sie Familie ist. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wir sind nicht geschaffen, dass wir alleine durch die Welt gehen, so wie einsame Wölfe durch die Welt streichen, nur auf den eigenen Vorteil, das eigene Überleben bedacht. Wir sind dazu bestimmt, in Gemeinschaft zu leben. Und das geschieht grundsätzlich zunächst einmal in der Familie. Das hat Gott so erfunden. Eltern, Großeltern, Kinder gehören zusammen. Familie ist die Keimzelle des Lebens, ein Ort der Geborgenheit, ein Ort der Zuneigung und Wärme, der Hilfe und der Sicherheit. Und viele wissen das erst zu schätzen, wenn Familie dann mal nicht mehr funktioniert, wenn Eheleute sich scheiden lassen, wenn Familien auseinanderbrechen, wenn Geschwister in Streit geraten. Familie als sicherer Ort der Geborgenheit ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wir sehen viel Zerbruch um uns herum. Auch unter uns. Und die Einsamkeit, das ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Und das wurde gerade durch Corona noch verschärft. Und da bekommt Gemeinde als Familienersatz eine besondere Bedeutung zu. Das ist wirklich Hoffnung für einsame Menschen. Gestern haben wir in der Geschichte bei Hoffnungsfest diese Geschichte vom liebenden Vater gehört, der seinem Sohn entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt. Wer zu ihm kommt, der wird wieder Kind. Wer an Jesus glaubt, wird Kind. Alle, die ihn aufnahmen, schreibt Johannes, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir werden wieder Kinder. Wir sind Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter, Geschwister von Jesus und Geschwister untereinander. Ich bete fast täglich am Vaterunser entlang und da wird mir gleich am Anfang bewusst, worum es geht, dass ich Geschwister habe, nämlich unser Vater im Himmel. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich sage, danke, mein Vater. Und dann denke ich, halt, so heißt es ja nicht. Es heißt unser Vater. Und damit muss ich gleichzeitig Geschwister mitdenken, schon mit diesem Gebet. Ganz wichtig, unser Vater. Wenn ich das so bete, wird mir bewusst, ich bin nicht alleine. Ich habe eine Gemeindefamilie. Ich bin eingebunden in eine geistliche Familie. Und das ist meine Gemeinde. Als Gottes Kinder, als Gottes Söhne und Töchter sind wir nicht allein. Wir haben geistliche Geschwister. Und wer Christ wird, wird willkommen geheißen in eine geistliche Familie. Ein faszinierender Gedanke. Vielleicht habt ihr auch so Familientraditionen, dass man sich zu besonderen Festen trifft und dann gemeinsam als Familie feiert. Viele machen das ja in der Weihnachtszeit oder zu besonderen Festtagen, Gelegenheiten, Geburtstagen, Hochzeiten und so weiter. Bei uns war das auch so jetzt bei der Hochzeit vor kurzem von Anna und René, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen uns wieder mal öfter als Familie treffen, so als Großfamilie, meine Geschwister. Und wir hatten das auch schon mal, eine Tradition, dass wir nach Weihnachten zwischen den Jahren weil wir verteilt sind in Deutschland, dass wir uns dann getroffen haben und dann einfach zusammen Zeit verbringen. Und das ist gut, da werden Neuigkeiten ausgetauscht, man erinnert sich an früher, was einen zusammenhält, erzählt sich Geschichten, denkt an die, die nicht mehr da sind oder nicht da sein können. Man feiert seine Familie, man feiert Gemeinschaft. Ein tolles Bild für Gemeinde. Gemeinde ist das Gleiche. Die Familienfeier ist der Gottesdienst, wo wir als Gemeinde zusammenkommen. Auch hier wird sich getroffen, wird gefreut, ausgetauscht. Leider durch Corona können wir nicht hinterher Kaffee trinken. Wir haben rumgefragt in der Gemeinde, was fehlt euch eigentlich? Und viele sagen, der Kaffee hinterher. Ja, es klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist es. Die Zeit hinterher, die Stunde nach dem Gottesdienst ist nochmal Gottesdienst. Nämlich dann Begegnung im Foyer. Das ist ganz wichtig und das fehlt uns dermaßen. Und wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist, dass wir hier zusammen wieder Kaffee anbieten können. Aber man kann auch sonst, auch ohne Tasse Kaffee, einfach noch zusammenstehen, sich austauschen. Davon lebt Gemeinde. Es ist nicht nur hingehen, hinsetzen, hören, konsumieren, sondern Austausch. Familientreffen, das ist ermutigend. Da hat mal jemand, ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber es ist eine schöne Geschichte, die Begeisterung und die Freude an Gemeinde verloren. Ging nicht mehr in die Gemeinde. Und dann ging er irgendwann zu einem alten, weisen Christen und fragte ihn um Rat und klagte sein Leid mit seiner Gemeinde. Sie setzten sich vor einen Kamin und in diesem Kamin brannte ein Kohlefeuer. Und dieser alte Christ, der hörte sich dies wortlos an, die Klagen über die Gemeinde, den Frust über die Geschwister und warum dieser Mensch jetzt nicht mehr in die Gemeinde geht. Und irgendwann stand dann dieser Alte auf, ging zu dem Kamin, nahm eine Zange und nahm eine Kohle aus diesem Kohlefeuer heraus und legte sie vor den Kamin. Es dauerte nur ein paar Minuten, dann war diese Kohle aschgrau. Und dann ging er wieder hin, wortlos, nahm diese Kohle und legte sie wieder ins Feuer. Kurze Zeit war sie wieder rotglühend. Er sagte die ganze Zeit kein Wort. Und dann stand der junge Mann auf und wusste, was er zu tun hatte. Wortlos ging er nach Hause und wusste, warum er seine Begeisterung an Gemeinde verloren hatte. Wir brauchen einander. Die Gemeinde ist dieses Kohlefeuer, wo wir zusammenkommen, wo unser Glaube am Glühen bleibt. Wenn wir auseinandergehen nur für uns, dann werden wir schnell erkalten und unser Glaube wird an Leidenschaft verlieren. Martin Luther hat es mal so gesagt, bei mir zu Hause finde ich keine Wärme oder Kraft in mir. Ich dachte immer, seine Käde, die hätte den Laden geschmissen und hätte da wirklich auch Leben reingebracht. Und da war auch viel los bei Luthers Zuhause. Aber er sagt, bei mir zu Hause finde ich keine Wärme oder Kraft in mir. Aber in der Kirche, sagt er weiter, wo sich viele versammeln, da wird ein Feuer in meinem Herzen entzündet. Und das bricht durch. Der Gemeindegottesdienst kann das aber alleine nicht leisten, das wissen wir auch. Und so lesen wir hier in der Apostelgeschichte einen interessanten Wechsel. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel, das war das Plenum, alle zusammen. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens, voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Hier wird ein Wechsel von Tempel und Häuser geschildert. Sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig, um sich von den Aposteln unterweisen zu lassen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie brachen das Brot miteinander und beteten füreinander. Und diese enge Gemeinschaft war bei einer Gemeindegröße von mehreren Tausend, die erste Gemeinde wuchs ja rasant an, 3.000, dann 5.000, da ist diese enge Gemeinschaft mit 5.000 Geschwistern nicht mehr möglich. Da haben sie im Gottes im Tempel halt zusammen groß gefeiert. Aber das Persönliche, das Familiäre, das hat dann in den Häusern stattgefunden. Das gemeinsame Essen und Beten, aber auch die Lehre durch die Apostel, das muss auch in den Häusern stattgefunden haben. Und wir lesen auch später von Paulus, wie er in den Häusern gelehrt hat. Also auch die Lehre fand nicht nur im Tempel, im Plenum statt, sondern auch in den Häusern. Von daher glaube ich, dass der Familiengedanke von Gemeinde vor allem in den Häusern, in den Kleingruppen, zu Hause zum Tragen kommt. Das erleben wir auch bei uns. Gut, wir sind jetzt keine Mega-Church, aber wir sind über 100, wenn man so alle zusammennimmt. Und da ist es auch schon so, dass man nicht mehr alle gleich gut kennt. Oder man kennt sich halt nur oberflächlich. Gemeinde als Familie kann da auch nicht mehr so intensiv gelebt werden. Das kann eigentlich nur noch in diesen Häusern, in den Hausgruppen, in den Kleingruppen gelebt werden. Es gibt seit einiger Zeit in Gießen ein interessantes Gemeindemodell. Das heißt Hoffnung Gießen, auch ein schöner Name in unserer Zeit, Hoffnung Gießen. Und Hoffnung Gießen ist ein Netzwerk von kleinen Hausgemeinden. Dieses Netzwerk hat den Gedanken, die kleine Hausgemeinde, die sich in Häusern trifft, das ist die Kernfamilie. Dort wird das gelebt, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Da wird Glaube und Gemeindeleben geteilt. Aber diese kleinen Hausgemeinden unter sich bilden, die bleiben nicht unter sich, sondern sie sind sozusagen eine Großfamilie. Und die Großfamilie, also alle kleinen Hauszellen, treffen sich einmal im Monat zum Netzwerkgottesdienst. Das ist dann der Tempel, was wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Da kommen sie alle an einem Ort zusammen und feiern so richtig, dass es kracht. Gottesdienst mit Lobpreis und Band und allem, das volle Programm. Das kann man ja in dem Kleinen so nicht machen. Sehr interessant fand ich, ich habe den Leiter kennengelernt, dass gerade in Corona, wo alle Gemeinden letztes Jahr dicht machen mussten im Lockdown, wo Gemeinden runtergefahren haben, wo Gemeinden zurückgegangen sind, auch wir sind geschrumpft, wir haben auch, kommen auch weniger in den Gottesdienst, es ist eigentlich in allen Gemeinden so, die sind gewachsen, komischerweise. Aber eigentlich ist es nicht komisch, weil gerade unter jungen Leuten in Gießen, Studenten, viele, viele waren einsam. Es gab keine Vorlesungen mehr, alles online. Und sie wirken gerade so auch im Bereich der jungen Erwachsenen. Die Leute hockten zu Hause und waren total vereinsamt. Und da war so eine Gemeindezelle, so eine Hausgemeinde, der willkommene Ort, wo man Leute einladen konnte. Und so ist diese Gemeinde im Gegenzug zu allen anderen gewachsen, während alle anderen ihr Programm runtergefahren haben. So stelle ich mir das Gemeindeleben der ersten Christen vor. Sie trafen sich in den Häusern. Dort wurde gelehrt. Gemeinschaft gelebt, gegessen, gebetet, das Leben geteilt. Und dann trafen sie sich immer wieder an einem Ort, am Tempel, später dann an anderen Orten im Freien. Es gab ja noch keine Kirchen, keine Gebäude in der ersten Zeit und lebten dann diesen Wechsel in den Häusern und im Plenum. Mit den Kirchengebäuden ist dann dieser Gedanke der Zellgruppen verschwunden und erst in den letzten Jahrzehnten wieder so neu aufgekommen, wo wir jetzt von Hauskreisen sprechen oder Kleingruppen. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Treffen der Großfamilie hier im Gottesdienst. Wir brauchen aber auch das Treffen der Kleinfamilien, der Kernfamilie, der Kleingruppen. Und in den Häusern sind so kleine Orte der Hoffnung, wo man angenommen ist, wo man offen reden kann, wo man Hilfe und Geborgenheit erlebt, wo das Leben geteilt wird, wo man füreinander einsteht, nachfragt, einander begleitet, füreinander betet. Wo man sich gemeinsam am Wort Gottes orientiert und das auch ins Leben überträgt. Wie lebe ich das jetzt ganz konkret? Was heißt das für mich? Das sind so kleine Jüngerschaftsgruppen. Da wird sich am Wort Gottes orientiert und man bekommt neue Hoffnung. Und Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Das reicht schon, wenn zwei, drei Leute sich treffen. Das ist so eine, kann schon so eine Keimzelle werden, die dann weiter wächst. Bei diesen zwei, bei diesen dreien ist Christus präsent. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, weil Christus drin ist und schon bei zwei oder dreien. In der Gemeinde berühren sich Himmel und Erde. Und das macht deswegen Gemeinde zu einem Ort der Hoffnung, weil Himmel und Erde sich berühren, weil Christus gegenwärtig ist. Und das ist der Grund unserer Hoffnung. In der Gemeinde berühren sich Himmel und Erde, in den Kleingruppen und im Gottesdienst der Großfamilie. Und so ist Gemeinde wirklich Hoffnung für die Welt.